Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo weiht 6 Brücken im Norden von Zentraljava ein. 539 Billionen Rupiah aus Dorfmitteln werden für eine gerechte Entwicklung aufgewendet. Die Touristen während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage 2024 werden von Frauen dominiert. Die Provinzregierung von West Java zielt auf den Asienraum und den Nahen Osten, um Rattenmöbel zu exportieren. Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstützt Mission zur Besteigung des Gipfels des Aconcagua in Argentinien. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat 6 Brücken eingeweiht, die Kalender Hamilton Brücke im Norden von Zentraljava ersetzen sollen. Nach Angaben des Präsidenten muss eine neue Brücke gebaut werden, da die alte Brücke ihre Lebensdauer überschritten hat. Dies brachte der Präsident am Mittwoch, dem 3. Januar, in seiner Antrittsrede auf der Pemali-Brücke im Bezirk Brebes in Zentraljava zum Ausdruck.
Setelah kemarin di lintas selatan kita resmikan 3.
Nachdem wir gestern auf der Südroute 3 Brücken als Ersatz für die 3 Hamilton Calendar Brücke eingeweiht haben, haben wir heute Nachmittag auch auf der Nordroute 6 Brücken als Ersatz für die Hamilton Calendar Brücke eingeweiht, die seit mehr als 40 Jahren in Betrieb ist. Der Präsident fuhr fort, dass der Austausch auch darauf zurückzuführen sei, dass die bisherige Brücke aufgrund der hohen Belastung der Brücken als unbrauchbar erachtet worden sei. Die eingeweihten Brücken waren die Pemali-Brebes-Brücke und die Pedes-Brücke im Bezirk Brebes, die Kalibanger-Brücke in der Stadt Semarang, die Wonokerto-Brücke im Bezirk Demak, die Juwana-Brücke im Bezirk Pati und die Pang-1-Brücke im Bezirk Rembang. Der Präsident sagte, die Gesamtkosten für den Bau der Brücke beliefen sich auf 292 Milliarden Rupiah und die Gesamtinvestition auf 705 Milliarden Rupiah. Präsident Joko Widodo verteilte die Entwicklung von 2015 bis 2023 gleichmäßig auf verschiedene Dörfer und erreichte insgesamt 539 Billionen Rupiah. Präsident Jokowi sagte bei seinem Treffen mit Dorfvorstehern im gesamten Bezirk Banjarnegara im Dorf Pagak des Bezirks Banjarnegara der Provinz Zentraljava am Mittwoch, dem 3. Januar, wie von Antara zitiert, die Haushaltsaufnahme eine konkrete Form der Verpflichtung der Regierung sei, die Entwicklung der Dörfer gleichmäßig durchzuführen. Laut Jokowi sind die Dorfmittel seit 2015 im Vergleich zu den Budgets für eine Reihe anderer Entwicklungsprojekte keine geringe Zahl. Der Präsident sagte, die Mittel des Dorfes entsprechen dem Budget, das für den Bau von 250 großen Flughafenanlagen oder 400 Staudamminfrastrukturen erforderlich sei. Darüber hinaus sagte Präsident Jokowi, dass der Straßenbau im Dorf 350.000 Kilometer erreicht habe. Der Präsident sagte, dass die in ganz Indonesien gebauten Dorfstraßen viel länger dauern als der Bau mautpflichtiger Straßen. Die Mautstraßen sind nur 2040 Kilometer lang, während Dorfstraßen in 74.800 Dörfern im ganzen Land 350.000 Kilometer lang sind. Der Präsident appellierte an die wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Dorf, die Zirkulation des Geldes in ihren jeweiligen Regionen zu fördern. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Salahuddin Uno, sagte, dass die inländischen Touristen während der Weihnachtsferien 2023 und Neujahr 2024 zum ersten Mal von Millennial-Frauen dominiert würden. Sandiaga erläuterte am Mittwoch im Weekly Brief mit Sandi Uno in Jakarta eine Umfrage unter 934 Befragten, von denen 74% Frauen in der Millennial-Gruppe und 26% Männer waren. Sandiaga prognostiziert außerdem, dass der Wirtschaftsumsatz während der Ferienzeit 120 Billionen Rupiah für die Volkswirtschaft betragen wird und dass die Urlaubsbesucher am Jahresende zwischen 107 und 110 Millionen liegen werden und die Mehrheit touristischen Aktivitäten nachgehen wird. Mittlerweile schätzt er, dass der Wirtschaftsumsatz in Hotelunterkünften und Restaurants insgesamt 108 Milliarden Rupiah erreichen wird. In den Umfrageergebnissen heißt es laut Sandiaga auch, dass Naturtourismus in Form von Bergen, Zoos oder kulinarischem Tourismus bei Familien zu den Favoriten auf Reisen zählt. Die Provinzregierung von West Java zielt auf neue Märkte in Südostasien und den Nahen Osten als Ziel für den Export von Rattanmöbeln aus dem Bezirk Cirebon ab. Die Leiterin des Industrie- und Handelsdienstes der Provinz West Java, Noneng Komaraningsi in Cirebon, West Java, teilte am Mittwoch, dem 3. Januar, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, in den letzten Jahren sei es den in Cirebon und anderen Gebieten West Javas hergestellten Rattanmöbeln gelungen, den europäischen Markt zu erobern. Aufgrund des globalen Konflikts ist die Lieferung von Rattanmöbeln aus Cirebon in mehrere Zielländer in Europa jedoch gestört und die Tendenz ist rückläufig. Aus diesem Grund versucht das Unternehmen, Rattanmöbelprodukte in andere Länder außerhalb Europas zu bringen. Obwohl sie es nicht im Detail erwähnte, bestätigte Noneng, dass der Zustand der Exporte von Rattanmöbeln und anderen Waren aus West-Java immer noch recht gut sei. Laut Noneng werden die Exporte der gesamten Provinz West-Java im Jahr 2023 33 Billionen Rupiah erreichen. Trotz eines Rückgangs bleibt West-Java landesweit die höchste Exportregion mit einem Beitragswert von 14,4% im Jahr 2023 oder einem deutlichen Anstieg im Vergleich zu 2022, rund 13%. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft und auch die Indonesische Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstützt die Klettermission, die Hansa Schachla durchführen wird. Sie ist die Oberschülerin der Oberschule Lab School Rawamangun in Ostjakarta. Sie wird vom 20. Januar bis 13. Februar 2024 den Berg Aconcagua in Argentinien besteigen. In the weekly brief with Sandy Uno am Mittwoch dem 3. Januar in Jakarta, sagte der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft und auch der Leiter der Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Uno, dass dieser Berg der 4. Berg sei, den Hansa von den 7 höchsten Berggipfeln auf 7 Kontinenten bestiegen habe. Im Jahr 2017 gelang es Hansa, den höchsten Gipfel Indonesiens, nämlich den Puncak Jayawijaya oder die Karstens Pyramide, den Kilimanjaro in Tansania und im Jahr 2022 den Elbrus in Russland zu erreichen. Bei der gleichen Gelegenheit sagte der stellvertretende Organisator für Tourismusprodukte und Aktivitäten des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, Vincentius Jemadu, dass die von Hansa durchgeführte Expeditionsmission ein Impuls zur Förderung des Potenzials des Spezialtourismus in Indonesien sei. Wenn man bedenkt, dass Indonesien über eine große natürliche Vielfalt verfügt, die eine Touristenattraktion sein kann. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.987,18 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.236,93 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.495 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatischer Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Seoul und Studenten, die Higher Education for Asian Talent Heat Stipendien in Südkorea erhalten, haben am 28. Dezember 2023 das Buch mit dem Titel Indonesia and Korea Partnership, die Indonesian Scholars Perspectives on 50-Year Relationship herausgebracht. Die Buchvorstellung ist die Abschlussveranstaltung einer Reihe von Aktivitäten zum Gedenken an den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea in diesem Jahr. Die Geschäftsträgerin ad interim der Indonesian Botschaft in Seoul, Zelda Wulan Kartika, erklärte in einer am Dienstag, dem 2. Januar, bei Antara eingegangenen schriftlichen Erklärung, dass dieses Buch das Werk von Dozenten sei, die derzeit ein Doktorandenprogramm in Korea absolvieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Südkorea. Laut Zelda enthält das Buch wertvolle Lehren über die Politik der südkoreanischen Regierung und der Geschäftswelt in verschiedenen Sektoren, die als Maßstab für die indonesische Regierung dienen sollen, die in diesem Jahr Wahlen abhalten wird. Zelda würdigte auch das Werk von den indonesischen Studenten, die hier Stipendien erhielten, da die Zusammenstellung der Forschungsergebnisse Teil einer Reihe von Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der indonesisch-südkoreanischen Zusammenarbeit war. Die indonesische Botschaft in Seoul hofft, dass das online verfügbare Buch die Partnerschaft zwischen Indonesien und Korea, die Perspektiven des indonesischen Gelehrten auf eine 50-jährige Beziehung, nicht das letzte Buch der Hit Preisträger sein wird. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 5. Januar. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 5. Januar 1948, an dem Myanmar unabhängig wurde. Am 5. Januar 1948 erlangte Myanmar, ehemals Birma, seine Unabhängigkeit aus Großbritannien. Seit dem 16. Jahrhundert kämpften europäische Länder, unter anderem Großbritannien, die Niederlande und Frankreich, um die reichen Bodensätze von Myanmar. Nach zwei großen Kriegen zwischen dem Myanmar-Riesenvolk und Kolonien übernahm Großbritannien inmitten des 19. Jahrhunderts offiziell die Kontrolle über Myanmar und einte Myanmar mit Indien. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Myanmar von Japan besetzt. In der japanischen Kolonialzeit nutzte das Myanmar-Riesenvolk eine organisierte Unabhängigkeitsbewegung, in dem es die Antifaschist Unabhängige Volksliga ASPFL unter der Führung von Aung San gründete. Nach der japanischen Niederlage kehrten die Briten nach Myanmar zurück. Aber weil sie sahen, dass die ASPFL einen großen Einfluss auf das Volk hatte, stimmten die Briten schließlich zu, Myanmar die Unabhängigkeit zu gewähren. Wir kommen jetzt zum 4. Januar, dem Weltbraille-Tag. Der Weltbraille-Tag wird jährlich am 4. Januar begangen, um auf die Bedeutung der Braille-Schrift als Kommunikationsmittel für die volle Verwirklichung der Menschenrechte blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam zu machen. Die Geschichte des Weltbraille-Gedenktags geht auf das Jahr 2006 juru. Damal sluk di berzamlung ube direhta fu bainderta direhta undas pul irgen von bainderten fo. Di berzamlung betrahtete di braille schrift aswikti fur bildung mainus freiheit cugang zu informationen und soziale eingliederung fu blinde. Di erfindung di loi braille schrift wa fu blinde auch der ganzen welt sind nützli. Dair hadi UN Generalversammlung im November 2018 den 4. Januar zum Welt Braille Tag eingesetzt. Die Grund, warum der 4. Januar als Welt Braille Tag wird wurde, ist, dass mit dem Geburtsdatum von Louis Braille zusammenfällt. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. Januar 1966. An dem der Dar el Baida Konferenz in Marokko abgehalten wurde. Am 4. Januar 1966 fand in Marokko eine politische Konferenz statt, die unter dem Namen Dar el Baida Konferenz bekannt war. Diese Konferenz, die vom damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser initiiert wurde, dazu dient einen Block in Afrika zu bilden. An der Konferenz beteiligten sich Algerien, Ghana, Guinea, Mali, Marokko, Ägypten und Syrien. Ziel der Konferenz war die Schaffung einer vereinten Streitmacht in Afrika. Außerdem wurde ein gemeinsamer Markt in Afrika ins Leben gerufen. Trotzdem wurde der Beschluss der Konferenz von Dar el Baida praktischerweise jedoch nicht perfekt umgesetzt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Yang
Voice of Indonesia.
Libu suruh unsur Indonesian bahanat pada das tema Laude Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft liegt der Export von Forstprodukten bei 121,5% des Ziels. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft gab an, dass die Realisierung des Exportes von Forstprodukten im Jahr 2020 121,5% des gesetzten Ziels erreichte. Amtierender Generalsdirektor Unhaltige Produktion und Bewirtschaftung des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft August Justianto gab bekannt, dass das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft im Jahr 2020 Exporte von Forstprodukten in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar anstrebt. In einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Montag, den 1. Januar 2025, sagte August Justianto, dass einer der Faktoren, die die Leistung von Forstproduktexporten beeinflussen, die Zuverlässigkeit des Legalitäts- und Nachhaltigkeitsverifizierungssystems SVRK sei. Im Zufolge hat dieses System ein weltweites Vertrauen, um zu garantieren, dass die gekauften Forstprodukte aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Dies beweist auch Indonesiens höchste Platzierung im globalen Holzindex GTI, einer von der internationalen Tropenholzorganisation ITTO, herausgegebenen Plattform zur Förderung des legalen und nachhaltigen Holzhandels. Christianto, Direktor für Forstproduktverarbeitung und Marketingentwicklung im Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, fügte hinzu, dass die Umbenennung und Stärkung des SVRK von größer strategischer Bedeutung sei, da die Frage der Legalität und Nachhaltigkeit von Holzprodukten zunehmend zu einem globalen Problem werde. EU-Fort, viele Länder erlassen mittlerweile Vorschriften, um sicherzustellen, dass eingehende Holzprodukte aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und nicht aus Abholzung stammen. Nachdem die EU-Anti-Entwaldungsvorschriften EUDR eingeführt hat, zeichnet sich nun auch in Schlüsselmärkten der Trend zu entwaldungsfreien Vorschriften ab. Darunter in den Vereinigten Staaten mit dem US Forest Act 2020, in Großbritannien, UK Forest Risks Commodities und Japan Clean Wood Act. Christianto sagte, dass die SVLK weiterhin gestärkt wird, um diesem Trend zu begegnen. Derzeit wurde die SVLK mit Kriterien und Indikatoren gemäß den Anforderungen des globalen Marktes ausgestattet, darunter die Rückverfolgbarkeit, die Übermittlung der Koordinaten von Holzeinschlag, Verarbeitung und Vermarktung, Standorte für Holzprodukte oder Geostandort. Im Zufolge werden zur Steigerung der Akzeptanz der SVLK auf positive SVLK-Kampagnen und sanfte Diplomatie im Zusammenhang mit der Förderung und Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit durchgeführt. Unterdessen erklärte der Generalvorsitzende des Indonesischen Waldunternehmenverbandes API, Indrayono Susilo, dass seine Partei die Förder- und Diplomatie-Bemühungen der SVLK voll und ganz unterstütze. Ihm zufolge erhöht SVLK nachweislich die Rechenschaftspflicht und Transparenz, was sie auf die Verbesserung der Forstverwaltung in Indonesien auswirkt. Er fügte hinzu, dass SVLK in direct of the Erfolge von Volunet Zing 2030 unterstützt, indem es die Entwaldungsrate und den illegalen Holzeinschlag reduziert und den legalen Holzmarkt erweitert. In der Jono gab außerdem bekannt, dass die Förderung und Zusammenarbeit mit Holzimporteurverbänden in den Zielländern derzeit mit Unterstützung der indonesischen Wirtschaft in den Exportzielländern fortgesetzt wird. Eines der Dinge, die der Verband tut, ist die Kommunikation und Erkundung des Marktes mit einer der größten Unternehmensgruppen im Nahen Osten, während der UNFCCC, COPA und 20 Klimakonferenz in Dubai vor AE. Er hofft, dass Dubai eine Drehscheibe für den indonesischen Holzhandel im Nahen Osten, sogar für den Weltmarkt werden kann. Das war unser Indonesien.
Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan. Hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita, ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen Flüsse durch diese Ziele in Indonesien vorstellen. Die Besuche der Urlaub auf Flüssen ist eine Option, die nicht zum Mainstream gehört und die man sich nicht entgehen lassen sollte. Nicht nur zum Tagträumen und zur Beruhigung des Geistes ist er geeignet. Die Zeit bieten viele Flussregionen in Indonesien auch Sondertouren an, die interessant zum Ausprobieren sind, wie zum Beispiel das Witwassersrafting. Dieses Mal stelle ich Ihnen mehrere Touristenziele in Indonesien vor. Als erstes den Mahakamfluss in Ost-Kalimantan. Als zweitlängster Fluss Indonesien bietet der Mahakamfluss ein angenehmes Flussurlaubserlebnis. Dieser 920 Kilometer lange Fluss ist die Heimat seltener Tiere, der Süßwasser, Delfine oder Pesut Mahakam. Darüber hinaus können Sie die Mahakamfluss Reisen, Garnelen, Nashornvögel, Störche, Languren und Otter treffen. Die Besucher, abgesehen von den Stränden, gibt es auf Bali auch einen interessanten Fluss zu erkunden, nämlich den Au. Der längste Fluss Balis, der sich in Ubud befindet, ist als Witwassersrafting-Spot mit sehr Schwierigkeitsgraden bekannt. Am Ayung werden Sie von seinem klaren Wasser, der kühlen Luft und den wunderschönen Ausblicken begeistert sein. Weil es dort so schön ist, tut sich die Strecke des Witwassersraftings auf dem Ayung-Fluss, die 10 Kilometer lang ist, sehr einfach und angenehm an. Die Besucher des nächsten Flussbestandteil in Indonesien, das nicht weniger interessant zu erkunden ist, liegt im Bezirk Pangandaran West Java, nämlich am Cukang Tunuh-Fluss, oder besser bekannt als Green Canyon. In der Landessprache bedeutet Cukang Tunuh Landbrücke. Die Wahl dieses Namens basiert auf einer natürlichen Brücke, die aus dem Boden der Vorrag und den Fluss Cijulang überquert. Eine der interessanten Aktivitäten auf dem Fluss Cukang Tunuh ist eine Bootfahrt. Unterwegs werden Sie von der unberührten Natur begeistert sein und durch Höhlen voller Stalaktiten und Stalagmiten fahren. Die Besucher, das war Wunderbares Indonesien. Mit verschiedenen Flüssen als touristische Ziele in Indonesien. Auf Wiedersehen!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem kulinarischen Programm Gadis Kereta von der staatseigenen Eisenbahngesellschaft Indonesiens, PT KAI. Die Zugbegleiterinnen Gadis Kereta werden zur Verfügung gestellt, um legendäre kulinarische Gerichte zu servieren. Die Tochtergesellschaft von der staatseigenen Eisenbahngesellschaft Indonesiens, PT KAI, KAI Service, hat während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage 2023-2024 im Rahmen des Werbungsprogramms Legend Culinary 22 legendäre kulinarische Köstlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dazu beauftragte KAI Service spezielle Zugbegleiterinnen genannt Gadis Kereta. Gadis kereta, trugen tradisional Javanese bluse genan janggan kebaya. Pun Javanese batik lilit tuh. Si warendot di cuk pasagi racu begrusen. Die Hauptaufgabe von Gadis Kreta ist die Betreuung der Fahrgäste im Fernzug. Dieses Sonderangebot ist in mehreren Fernverkehrszügen vom 21. bis 24. Dezember 2023 und vom 2. bis 5. Januar 2024 verfügbar. Die Zugbegleiterinnen Gadis Kreta sind von dem Film inspiriert, der derzeit beim Publikum beliebt ist, nämlich Gadis Kretek oder auf Deutsch Zigarettenmädchen, gespielt von der Schauspielerin Diane Sastro. KAI bietet Passagierservice und Essensausgabe durch Gadis Kreta, die Janggan Kebaya und Javanese Batik umhänge tragen. Lies Permata Lestari, die Direktorin für Verbrauchergeschäft von KAI Service, sagte, die Hauptaufgabe des kulinarischen Programms bestehe darin, regionale Spezialitäten vorzustellen und die Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM zu unterstützen. Mit sehr erschwinglichen Lebensmittelpreisen macht KAI Service keine großen Gewinne, sondern konzentriert sie vielmehr auf die Mission, die indonesische kulinarische Vielfalt einzuführen. Lies Permana Lestari sagte weiter, dass die Zugbegleiterinnen Gadis Kreta legendäre regionale kulinarische Köstlichkeiten servieren, die dem Publikum im Zug schon lange bekannt sind. Unter ihnen sind Nasi Jamblang Bu Nur aus Cirebon, Soi Bupujis Bakso Tofu, Yudiyas Tiras Tofu, Luenpia Mbak Lin, und Lontong Kapuan aus Semarang. Von Surabaya aus gibt es Soto Cak Har dan Gudeg Luminto aus Jember, dan Sin Cuan Kisarayu, Batagoriri, und Bakso Tahu Tulen legendäre kulinarische Köstlichkeiten aus Bandung, die in diesem Programm serviert werden. Abgerundet wird die Liste durch Dawet Mbok Dermi, Nasi Liwet Ong Solemu und Lenjongan Pasar Gede von Solo. Nicht weniger köstlich, Rawon Brintik und Bakso Malang Präsident sind erstklassige kulinarische Köstlichkeiten aus Malang. Liebe Zuhörer, das war unser Programm dies Undas. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Gruppe Lingua. Lingua ist eine 1996 gegründete Gesanggruppe. Zu den Lingua-Mitgliedern gehören Franz Mohede, Amara und Ari Widiawan. Der Name Lingua selbst wurde nach der Veröffentlichung der Single mit dem Titel Bila Ku Ingat oder auf Deutsch Wenn ich mich erinnere bekannt. Dieses Lied ist auf ihrem ersten Studioalbum, das im Jahr 1996 veröffentlicht wurde. Ihr erstes Album erzählt mehr über universelle Liebe mit einer Perspektive von Freundschaft und Spiritualität. Ebenso beim Lied Bila Ku Ingat oder auf Deutsch Wenn ich mich erinnere. Dieses Lied ist ein Werk von dem bekannten Komponisten Indonesiens, Yovie Widianto. Dieses Lied erzählt die Unsicherheit in der Liebesbeziehung. Ein Mädchen erwartet von ihrem Geliebten, dass er sein Versprechen hält. Liebe Musikfreunde, hier ist Lingua mit dem Lied Bila Ku Ingat oder auf Deutsch Wenn ich mich erinnere. Gute Unterhaltung.
Thank you. Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya angannya
kelamaan. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semoga bukan angan yang kelamaan.
Voice of Indonesia.
Bila tersayang jatuh di pangku, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Bila tercinta inginkan pelukan, akan ku berikan padamu seorang mampu diriku. Selama bersama akan hanya ada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Hilangkan cinta yang telah ada untuk selama.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu
ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Manismu, ku tunggu sampai malam.